Liebe Geschwister, liebe Gäste, wir betrachten seit einigen Predigten Gottes Wort. Wir schauen an die Berufung Israels. Wie kam es zur Berufung Israels? Und in der letzten Predigt, die alle auch im Internet, auf der Website, unter Download bei christengemeindekehl.de heruntergeladen werden können, haben wir angeschaut, wie Jakob und Rebekka gemeinsam in einer sehr listigen Art und Weise den Segen Isaaks über Jakob kommen lassen. Und das schwierige Thema war das Thema von Lüge, von Hinterlist, das Thema von Manipulation, anderen negativ, indirekt zu beeinflussen. Wir haben das angeschaut und natürlich ist Gott der, der Wahrheit möchte. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und heute schauen wir dann an, wie für Jakob die Stunde der Wahrheit schlug und wie aus Jakob Israel wurde. In der letzten Stunde, die wir im Wort Gottes dazu angeschaut hatten, da gab es noch einige Aspekte, die für uns auch praktischen Wert haben. Ein Beispiel möchte ich euch nennen. Der Isaak war in seinem Zelt und Isaak, er wollte den Segen an seinen Sohn Esau geben. Natürlich, das war nicht recht. Gott hatte etwas anderes vor. Aber die ganze Sache der Hinterlist lief jetzt ganz, ganz schnell. Versteht ihr? Ganz, ganz schnell. Rebekka sagt zu Jakob, mach schnell, lass uns da etwas kochen und hinbringen. Ganz schnell soll es gehen, ja? Und das ist so eine typische Sache auch in der heutigen Zeit, wenn dir keine Zeit zum Überlegen gegeben wird an irgendeiner Stelle. Wenn du gezwungen werden sollst, ganz schnell eine Entscheidung zu treffen und du kannst die Dinge gar nicht prüfen, ja? Kennt ihr das? Da gibt es manchmal so Verträge. Ja, alles gut, alles schön, unterschreiben Sie. Da sind 3, 4 Sternchen dran, Handyverträge oder so, ja? Und dann gibt es 2, 3 Rückseiten in einer Schrift, ich weiß nicht. Also ich brauche da bestimmt eine Lupe, ja? Und die sind dann über 2 Seiten geschrieben und alle sagen, macht nichts, unterschreiben Sie nur vorne, ja? Und selbst wenn du es lesen könntest, würdest du es nicht verstehen, weil es rechtsdeutsch ist. Und was da geschrieben ist, muss noch lange nicht das bedeuten, was du denkst zu verstehen. Da gibt es überhaupt ein Kuriosum in Deutschland, das bürgerliche Gesetzbuch, das ja für alle Bürger da ist, das ist so geschrieben, dass ausdrücklich auch festgehalten wird, dass man es mit normalem Verständnis nicht verstehen kann, sondern nur mit ausdrücklichem Rechtsverständnis und Kenntnis der Rechtsvokabeln und Bedeutungen. Und so ist oft eine Situation, du wirst ganz schnell gedrängt, etwas zu tun, ja? Und da lehrt uns hier die Heilige Schrift, tu das nicht. Gott ist der Gott des Friedens. Gott ist der Gott, bei dem wir in Ruhe ihn suchen können, anrufen können, uns beraten können und dann Dinge festzulegen. Ein weiterer Aspekt. Nicht das äußere Aussehen ist wichtig. Nicht das Betasten. Nicht der Geruch. Könnt ihr euch erinnern? Der Isaak, er konnte nicht mehr so genau schauen. Dann hat er gerochen. Gerochen. Wie riecht mein Sohn? Und was hatte die Rebekka gemacht? Die hatte einfach dem Jakob die Kleider vom Esau angezogen. Und er roch nach Wald, nach Feld, nach Jagd. Und dann hat der Isaak gedacht, ach, das muss doch mein Sohn sein, obwohl die Stimme eine andere ist. So Manipulationstechniken werden heute auch eingesetzt, wisst ihr das? Geht mal in manches Kaufhaus. Das ist nicht rein zufällig, wenn da bestimmte Gerüche sind, sondern da wird auch viel motiviert praktisch, die Sinne geöffnet zum Kaufen. Und die Frage ist halt, bis wohin ist es zulässig Und ab Wohl wird es dann Manipulation. Und das sind eben fließende Übergänge. Aber bei uns soll der Geist herrschen über die Seele und über den Leib. Wir dürfen uns nicht von Aussehen, von außen. Wenn da jemand was verkaufen will, der sieht in der Regel immer toll aus und klasse und prima und strahlt übers ganze Gesicht. Und sonst kann der arme Mensch ja gar nichts verkaufen, versteht ihr? Aber du sollst ja prüfen, was du kaufen möchtest. Das sollst du prüfen. Du musst wissen, welche Dinge du da abschließt. Das ist wichtig. Und nicht nichts gegen einzuwenden, dass er gut aussieht, dass er lacht, dass er freundlich ist, ist alles in Ordnung. Aber das darf nicht dein Urteil trüben, versteht ihr? Wäre ja schlimm, wenn er nicht freundlich ist. Das wäre ja auch nicht in Ordnung. Aber wir sollen nicht vom Äußeren ausgehen. Das sagt uns hier die Heilige Schrift ganz, ganz deutlich. Nicht das äußere Aussehen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und er sieht, ob ein Mensch ein Wohlgeruch vor Gott ist. Das zählt bei ihm, ja? Und da kann vielleicht mancher einfache Mensch, der sich diese teuren Parfums nicht leisten kann, ein Herz haben, voll mit der Liebe Gottes und dem Herrn treu dienen, ja? Und wir haben heute von unseren verfolgten Geschwistern gehört und haben für sie gebetet. Und stellt euch mal vor, wenn diese Geschwister da tagelang in diesen Containern zusammengefercht sind und zu Gott rufen, ja, an Geruch will ich da gar nicht denken, versteht ihr? Aber vor Gott ist es ein Wohlgeruch, während vielleicht irgendwo anders Unmengen von Geld für solche Dinge ausgegeben werden und die Herzen sind kalt wie Stein. Also Gott sieht nicht auf das Äußere, er sieht zuerst auf das Herz. Und dabei hat niemand etwas dagegen, wenn jemand auch gut duftet und sich hübsch macht und schön macht. Aber das Herz, das ist das Maßgebende. Und dann ein Punkt. Als Esau kommt, ist alles gelaufen. Er kann nichts mehr ändern. Der Segen ist geschehen. Das ist das berühmte Prinzip vor vollendete Tatsachen stellen. Versteht ihr? Der ist jetzt nicht da, jetzt machen wir das alles schnell. Wenn es fertig ist, kann er nichts mehr dran ändern. 14 Tage kann man ändern bei Verträgen. Bei Verträgen 14 Tage. Ich habe das mal einen Tag verpasst. Die Monika weiß das noch. Ja? Also jeder kleine Angestellte hat mich verstanden, dass ich recht habe und dass es richtig ist, was ich will. Aber keinem ist es gelungen, irgendwas zu ändern. Das ist von oben so abgekapselt alles. An die eigentlichen Leute, die hinter diesen Härten stehen, dann kommst du gar nicht ran. Und der kleine Mann, der da versucht, seine Sachen zu machen, der hat überhaupt keine Chance mehr, was zu ändern. Auch wenn er sagt, das tut mir unwahrscheinlich leid, das verstehe ich. Also das ganz schnell. Und auch das, was wir vorhin gesprochen haben. Diese Entscheidungen zum Beispiel, wer wird abgeschoben und wer wird nicht abgeschoben, das ist für die Richter und für die Leute in den Gerichten auch gar nicht so einfach. Und die brauchen auch viel Gebet um Weisheit, viel Gebet, da durchzublicken. Und natürlich, was insgesamt geschieht, der normale Mensch, Entschuldigung, ergreift sich nur noch an den Kopf, wenn Schwerverbrecher wieder nach Deutschland geholt werden und für Tausende von Euros finanziert werden, während auf der anderen Seite eben Menschen, wo man dafür halten kann, dass die es ehrlich meinen und wirklich dem Herrn dienen möchten, in einem neuen Leben abgeschoben werden, obwohl sie da in schlimmster Lebensgefahr sind. Es war auch einmal ein Mann, für den gekämpft wurde, ein Iraner, der sich für Jesus entschieden hatte. Und ich habe dann auch einen Brief geschrieben an ein Gericht, ein bisschen über Hintergründe. Und ich möchte das mal ganz positiv sagen. Ich habe tatsächlich einen ganz persönlichen, einzeln an mich gerichteten Brief gekriegt. Und ich habe versucht zu erklären, es ist dort im Gebiet, im Iran, für die Leute nicht wichtig, ob der wirklich Christ ist oder nicht. Wenn bekannt wird, dass er sich entschieden hat hier für Jesus und taufen lassen hat, dann wird das in der Regel sein Todesurteil sein. Unabhängig davon, ob er das ehrlich gemeint hat oder nicht. Und es ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob wegen meinem Brief, keine Ahnung, da können noch ganz, ganz andere Dinge mit hineingespielt haben. Aber der Richter hat am Ende entschieden, dass dieser Mann in Deutschland bleiben kann. Da habe ich mich sehr gefreut drüber. Und die haben dann manchmal Gutachten von Muslimen vorliegen, ob der Christ abgeschoben werden soll oder nicht. und arbeiten mit muslimischen Übersetzern, wo sie selber denken, ist das jetzt wirklich richtig, was der mir hier übersetzt oder nicht? Versteht ihr? So eine schwierige Situation ist das dann im Einzelfall, ja. Und von daher lasst uns wirklich beten für alle diese Institutionen und Verantwortlichen. Es ist im Detail immer gar nicht so einfach, das richtig zu entscheiden. Und es gibt im Einzelfall auch Leute, die aus bestimmten negativen Gründen heraus so tun, als würden sie sich entscheiden, auch das gibt es. Ja, aber das möchte ich nicht ausführen. Aber es ist hier der Aspekt, wir als Christen, wir wollen ehrlich leben, offen leben, mit Christus verbunden leben. Das ist etwas ganz Wichtiges, was uns hier die Bibel lehrt. Und wir wollen niemand hintergehen, manipulieren, belügen, keine Zeit zum Nachdenken geben, das Äußere nicht als das Wesentliche achten und auch niemand vor vollendete Tatsachen stellen. Habt ihr euch gefragt, warum bekommt Jakob dennoch den Segen? Obwohl da so viel war, was eigentlich nicht so ganz richtig ist. Nun, der erste Punkt, er hatte die Verheißung Gottes bereits bei der Geburt, denn Gott hat viel mehr Einblick in die Zukunft, in die Entwicklungen, in die Herzen, dass er als Jüngerer den Erstgeburtssegen bekommen wird. Das war über Rebekka verheißen worden. Dann, Esau hatte wirklich den Erstgeburtssegen an Jakob verkauft. Er hat das gemacht, versteht ihr? Und das ist gültig. Und da ist auch ein Bereich, wenn wir etwas verschenken, können wir hinterher nicht sagen, gib's mir wieder. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Kriegst was geschenkt, das ist alles deins, du freust dich, du springst bis an die Decke und so. Und einen Monat später fragt dich dann jemand, ja, warum habe ich das noch nicht zurückgekriegt? Weißt du? Ja, also das muss man ganz klar klären. Solche Dinge müssen sauber abgesprochen werden. Aber wir hatten so ein Sprichwort als Kinder, geschenkt und wiederholen ist, kennt ihr das? Gestohlen, ja. Geschenkt und wiederholen ist gestohlen. Also geschenkt ist geschenkt, dann ist es mein Eigentum, dann kann ich entscheiden, was ich damit mache. Und natürlich, wenn dann jemand kommt und will es wieder als Christ, sagt man dann natürlich, ja, klar, nimm es wieder, alles gut, kein Problem. Aber es ist kein Anspruch drauf. Und deshalb auch, überlegt euch, wenn ihr verschenkt, freizügig seid, das ist immer ein Segen. Geben ist seliger als nehmen, sagt die Heilige Schrift. Aber es ist dann wirklich auch weggegeben. Und wir haben uns in der Mission angewöhnt, dass wir Dinge, auch die wir geborgt haben, so betrachtet haben, als hätten wir sie geschenkt. Versteht ihr? Obwohl wir geborgt haben, so betrachtet haben, als hätten wir sie verschenkt. Und wenn wir sie wiedergekriegt haben, dann haben wir gesagt, Herr, wir danken dir. Ja, dann ist es von dir wieder ein neues Geschenk für uns. Okay. Dann noch ein ganz wichtiger Punkt, der Esau. Warum hat er den Segen nicht bekommen? Warum ist das bei Jakob gültig gewesen? Also er hatte die Erstgeburt verkauft und natürlich, er war zutiefst fleischlich, der Esau. Ja? Der konnte nicht diese Linie des Segens übernehmen. Wir haben das angeschaut, der Namenswechsel von Esau zu Edom. Und ein positiver Aspekt von Jakob, Jakobs Herz war auf das Ewige und Himmlische ausgerichtet. Er wollte und achtete den Segen. Segen und Segnen ist eine geistliche, übernatürliche Handlung oder Aussage, Äußerung, ein Segensspruch, der die Sicherung des Lebens oder die Steigerung des Lebens zum Ziel hat. Das möchte ein Segen. Er möchte Heil vermitteln, die Kraft stärken, Gott zu dienen. Er kommt von Gott und hat das Ziel, Gott zu verherrlichen. Das ist Segen. Und dem Jakob war das wichtig. Der hat auf falsche Art und Weise, aber er hat immer versucht, diesen Segen zu bekommen, während Esau so getan hat, als wenn das gar nichts Wichtiges ist. In 2. Korinther 4, da steht geschrieben, unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich und begrenzt. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig und unbegrenzt. Und den Blick hatte Jakob. Egal wie er war, falsche Art und Weise damals noch, Aber er hatte diese Sicht, das Himmlische ist ganz wichtig. Verbunden sein mit Gott ist wichtig, den Segen zu bekommen ist wichtig. Matthäus 6 sagt, Matthäus 6, Vers 19 bis 20, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das ist ein wichtiges Wort. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und wenn wir hier anfangen, alles in diese Welt, auf dieser Erde hier, in unsere irdischen Dinge zu investieren und uns das alles so als Zentrum sehen, dann fängt unser Herz auch an, immer mehr an diesen Sachen zu hängen. Und wie wir heute gehört haben, hat Gott ja einen wunderbaren Plan. In Hesekiel haben wir das gehört, in Kapitel 36, ab Vers 26. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und wie wir wissen, auch aus dem Römerbrief, die Liebe Gottes wird ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das ist sowas Schönes und das ist wichtig bei Gott. Und hier heißt es dann ja in Matthäus 6 am Ende, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ein ganz wichtiger Vers, den habe ich auch bekommen in meiner Berufung, dann auf die Bibelschule zu gehen und da das ganze Vertrauen auf den Herrn zu setzen. Und er hat bis heute niemals versagt, mich niemals enttäuscht, hat immer durchgeholfen und immer weitergeholfen. Und das ist einfach die Wahrheit. Wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes und nach ihm und nach seiner Gerechtigkeit trachten, dann wird er uns alles andere hinzugeben. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Dinge dieser Welt, wir freuen uns übers tägliche Brot, freut euch, wenn ihr ein Haus habt. Es geht ja nur darum, dass wir das Herz nicht dranhängen und dass das nicht das Wichtigste ist. Ja? Die können alle so schnell vergehen, wisst ihr? Das geht ruckzuck. Aber es gibt etwas, was nicht vergehen kann. Das ist viel, viel wertvoller. Ewiges Leben in unserem Herrn Jesus. Weil er am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben ist. Weil er sein Blut für uns vergossen hat. Weil er sein Leben für uns gegeben hat. Sind wir gekauft für Gott und haben ihm unser Leben geschenkt. Und wer Buße getan hat, seine Sünden bekannt hat, ihm das Leben anvertraut hat, hat ewiges Leben bekommen in dem Herrn Jesus. Und das vergeht nicht. Das kann dir niemand nehmen, wenn du an Gottes Hand bleibst. Kann dir das von außen niemand nehmen. Das ist äußerst kostbar. Du bist ein Kind Gottes geworden. Du hast Segnungen empfangen von dem Herrn. Das ist so kostbar, ja. Naja, und wegen all diesen Gründen war der Segen Isaaks über Jakob gültig. Es gibt noch eine Mahnung im Neuen Testament. Da heißt es, lege niemand die Hände zu schnell auf. Kennt ihr dieses Wort? Lege niemand die Hände zu schnell auf, weil das ein ganz wichtiger geistlicher Akt ist, wo wirklich von Gott her Dinge übergeben werden, ja? Und auch andersherum die Verbindung, wenn der, dem die Hände aufgelegt werden, in Sünde lebt, das nicht bekennt, es ist auch eine geistliche Auseinandersetzung während dieser Handauflegung. Da sind noch mehr Dinge. Das gehört zur Lehre der Handauflegung, eine der Grundlehren in der Heiligen Schrift im Aufbau des Glaubens nach Hebräer 6. Und das war also gültig. Ja, es war gültig, dieser Segen. Und nun haben wir eben dieses Problem Jakobs. Er hatte das richtige Ziel, er hatte die richtige Wertschätzung für Gott, aber er hatte noch Methoden, die waren nicht in Ordnung. Ich wurde vor vielen Jahren mal gerufen. Da war ein Mann aus dem Gefängnis auf Urlaub gewesen. Er wollte nicht zurück ins Gefängnis und war bei seiner Frau zu lange geblieben. Und jetzt hat er Angst gehabt, die haben ihn schon gesucht Und dann haben die bei mir angerufen und haben gesagt, sie möchten gern Seelsorge und wie sollen sie sich verhalten und der Mann ist ganz unsicher. Und dann bin ich hingefahren und Gott hat ganz viel Gnade gegeben, das war sehr viel Segen. Ich habe ihn ermutigt, ja, dass er das reden soll mit den Leuten, dass er nicht mehr Zeit verstreichen lassen soll, sondern soll hingehen und soll das klären und Gott wird ihm helfen und wir beten jetzt dafür. Und er war total gestärkt, Gott hat das gesegnet, ja. Und dann passierte etwas, da war noch ein Freund von ihm und er hat gesagt, das war jetzt so klasse, wollen wir dem das Schild schenken, das wir von der Lok geklaut haben. Die hatten von Loks so irgendwelche Schilder abmontiert und da gibt es intern so Sammler, die das machen. So. Und da habe ich gesagt, das geht natürlich nicht, die müsst ihr auch zurückbringen. Versteht ihr? Da wollte was Gutes tun und da wollte mir was Geklautes schenken. Versteht ihr? Ich sage, da müsst ihr aufhören damit. Das geht überhaupt nicht. So. Und der wollte was Gutes, aber der hat es überhaupt noch nicht geschnallt, dass das nicht geht. So, ja? Und der Jakob, der hatte eben in seinem Gebiet auch so ein Problem, ne? Die Art und Weise, hinterm Rücken was zu machen und so manipulativ. Das war so tief in ihm drin, dass er noch gar nicht kapiert hat, so kann ich Gott nicht dienen. Ich will Gott dienen, aber hat immer wieder solche Sachen dabei verwendet. Johannes 8, 44 sagt zu den Pharisäern in dem Fall, ihr habt den Teufel zum Vater, der steht nicht in der Wahrheit. Das ist das Gegenteil vom Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist die Wahrheit. Ihr habt den Teufel zum Vater, der steht nicht in der Wahrheit. Johannes 8, 44. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet der Satan aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Offenbarung 21, 8 sagt, und natürlich, wir wollen nicht beim Vater der Lüge sein. Wir sind beim Vater des Lichts, bei unserem Vater in den Himmeln, El Shaddai, Yahweh Zebaoth. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist rein und heilig und wahr, ja? Während der Satan der Vater der Lüge ist, da muss es einen Wechsel geben. Und Offenbarung 21, Vers 8 sagt, alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod, auch Hölle genannt, der Schwefelsee. Alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Also brauchst du noch eine tiefe Veränderung bei Jakob, damit er wirklich Gott dienen kann. Und wir nehmen alle aus davon, die jetzt hier den Namen Jakob haben. Seid liebe Geschwister, lieber Bruder, ja, das hat mit dem gar nichts zu tun. Wir sind jetzt bei biblischer Verkündigung von dem Jakob, von dem uns hier in 1. Mose die Bibel Zeugnis gibt. Gott möchte das Aufrichtige, Ehrliche, Offene und Wahrhaftige. Nochmal, schaut mal euer Leben an, jeder für sich. Gott möchte das Aufrichtige, also klar, transparent, aufrichtig, Ehrliche, Wahrheit reden, kann auch mal schweigen, aber nicht lügen. Ja? Ist ein bisschen Weisheit auch erforderlich, Liebe ist wichtig, ja, aber Lügen ist generell nicht zugelassen. Einzige Ausnahme in der Bibel ist, wenn Menschen, die um Christi willen sterben müssten, wenn ich sie jetzt verrate. Da gibt es die Hure Rahab, die sagt, die Verfolgten sind nicht hier, obwohl sie da waren. Das ist die einzige Ausnahme in der ganzen Heiligen Schrift. Und alles andere ist sowas verboten. Wir sollen also aufrichtig, ehrlich, offen und wahrhaftig sein. Ja? Und da gibt es so schöne Bibelworte mit Verheißungen. Sprüche 2, Vers 7. Gott lässt es den Aufrichtigen gelingen und er beschirmt die Frommen. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und er beschirmt die Frommen. Sprüche 16, Vers 13. Wer aufrichtig redet, wird geliebt. Wer aufrichtig redet, wird geliebt. Sprüche 21, Vers 8. Wer mit Schuld beladen ist, der geht krumme Wege. Wer aber rein ist, dessen Tun ist gerade. Dessen Tun ist gerade. Ja? Also nicht krumme Wege. Ja? verstehen das, wie das gemeint ist. Psalm 32, Vers 2. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Ja, wir haben Jesus, er mit seinem Blut hat für uns bezahlt am Kreuz. Wenn wir um Vergebung bitten, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, auch von Lügen, von Unehrlichkeiten, von Manipulationen. Ja, aber wir müssen um Vergebung bitten, natürlich. Und dann heißt es hier, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Und jetzt kommt es. In dessen Geist kein Falsch ist. In dessen Geist kein Falsch ist. Also, dass du praktisch irgendwann von Gott so verändert bist und ich auch, dass einem gar nicht so Dinge kommen im Inneren, wie man andere so hintergehen könnte. Oder gibt ja so verschiedene Dinge. Ne? Am Stuhlsägen ist sehr bekannt. Oder Fersenhalter war er, ja, von hinten in Bein stellen. Oder irgendwelche Unterlagen nicht zur Verfügung stellen oder Informationen zurückhalten. Und es gibt da ja ein ganz weites Gebiet. Oder nur den Teil von etwas erzählen, ja, und dann sagen, ich habe die volle Wahrheit gesagt. Dabei, wenn du das Ganze hören würdest, was alles gleichzeitig auch noch war, dann würdest du ein ganz anderes Bild kriegen. Und da gibt es eine Regel in der Bibel, dass man Anklagen nie anhören soll, außer von zwei oder drei Zeugen bestätigt. Weil der Mensch ist Mensch. Wir neigen alle dazu, dass wir es alle, jeder, auch ich, so darstellen, dass wir selber am besten bei wegkommen. So ist der Mensch. Und nur, wenn andere auch drauf schauen, wird es objektiv. Und deswegen nimm auch nie an, wenn jemand zu dir kommt und redet alleine schlecht über jemand anders. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht gut. In der Seelsorge auch ein ganz schwieriges Gebiet. Da muss man wirklich mit umgehen können, vergeben können, objektiv bleiben können. Ja? Das ist ganz wichtig, um da gute Lösungen zu suchen. Aber das ist die einzige Ausnahme in einer wirklich vertraulichen, echten, ehrlichen Seelsorge. Da kann es manchmal sein, dass man auch über so Dinge reden muss. Aber der Seelsorger, genauso wie der Richter, ist verpflichtet. Er muss sich in irgendeiner Form auch ein objektives Bild machen, indem er auch von anderen Seiten das irgendwie anschauen kann. Ist es so, ne? Wir haben immer recht, wenn wir unseren Standpunkt weitergeben. Ja, ist ja so. Und das kann sein, wir haben wirklich recht. Es kann aber auch sein, da gibt es Aspekte, die wir selber gar nicht erkennen bei dem Ganzen. Kein Falsch im Geist haben. Wie schön ist das, was hier steht. Und Jesus hat so einen Mann gefunden, Johannes 1, 47. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Dass jemand sagen kann, Manfred, ein echter Christ, in dem kein Falsch ist. Das ist doch genial, ne? Lena, eine echte Christin, in der kein Falsch ist, ja, so eine Aussage. Wenn das Gott macht, hat es doch total stark. Da hat Gott gewirkt. Das ist was Schönes. Wunderbar. Jesaja sagt, Jesaja 26, 7, des gerechten Weg ist eben, den Steig des Gerechten machst du, Herr, gerade. Interessant. Also den Weg, den andere schwer machen wollen für den Gerechten, den machst du, Herr, gerade, dass du in Aufrichtigkeit, Geradheit dahin durchgehen kannst. Wie kommt es jetzt zur Veränderung bei Jakob? Wie kommt es zur Veränderung? Ich lese aus 1. Mose 27 ab Vers 41. 1. Mose 27 ab Vers 41. Und Esau war Jakob Gram um des Segens willen, mit dem ihm sein Vater gesegnet hatte. Und er sprach in seinem Herzen, es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss. Also er praktisch gestorben ist, ja, und bei der Trauerfeier wird dann Leid getragen. Dann will ich meinen Bruder Jakob, wisst ihr, was hier steht, umbringen, ermorden, ermorden. Es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Da wurden Rebekka angesagt, diese Worte ihres älteren Sohnes Esau. Und sie schickte hin und ließ Jakob ihren jüngeren Sohn rufen und sprach zu ihm: Siehe, dein Bruder Esau droht dir, dass er dich umbringen will. Ist auch wieder interessant, die erfährt das auch wieder hintenrum. Also dort scheint alles Mögliche immer mit Gerede von hinten verbunden gewesen zu sein. Und das ist natürlich eine ganz schlechte Atmosphäre, ja. Aber dadurch erfährt sie das. Und sie schickte hin und ließ Jakob, ihren jüngeren Sohn, rufen und sprach zu ihm: Siehe, dein Bruder Esau droht dir, dass er dich umbringen will. Und nun höre auf mich, mein Sohn. Mach dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleib eine Weile bei ihm, bis sich der Grimm deines Bruders legt und bis sein Zorn gegen dich sich von dir wendet, wieder weggeht und er vergisst, was du ihm getan hast. Dann will ich schicken, Rebekka, sie will schicken und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich euer beider beraubt werden auf einen einzigen Tag? Jede Sünde hat negative Folgen. Wenn ich jemand schlecht mache, und wenn das jetzt nicht ein Christ ist, der vom Herrn Jesus schon angerührt wurde, der weiß, ich vergebe, weil Jesus mir vergibt, wir brauchen alle viel Vergebung und deswegen vergibt er und er betet, tut Fürbitte und segnet. Wenn das nicht so ein Christ ist, dann kriegst du durch Sünde immer Feinde und Ärger. Wenn du was hinterm Rücken machst, es gibt so das Sprichwort, Lügen haben kurze Beine. Kennt ihr das? Lügen haben kurze Beine. Und die Bibel sagt, irgendwann wird alles offenbar. Vielleicht manches erst beim Gericht Gottes, aber in der Regel werden die Dinge schon eher sichtbar. Das kann man gar nicht aufhalten. Und wenn das bekannt wird, dass jemand hintergangen wurde, schlecht behandelt wurde und all sowas, und es ist kein Christ, der aus der Vergebung lebt und selber Gnade gibt, dann hast du einen Gegner, dann hast du einen Feind, versteht ihr? Und es gibt auch so Worte, die auch eine Wahrheit haben, man sieht sich im Leben immer zweimal. Man sieht sich im Leben immer zweimal. Denkt an Josef, wir haben das betrachtet, auch seine Brüder hatten ihn so reingelegt und auf einmal standen sie dann vor ihm und waren auf ihn angewiesen. Und er hatte aber diese Liebe und Gnade von Gott, die er selber erfahren hat und hat sie weitergegeben. Aber hier, der Esau, der wollte jetzt seinen Bruder sogar töten. Eigentlich undenkbar in dieser Kultur, ja. Abraham als Großvater, Isaak als Vater, Vorbilder für die Umgebung. Jetzt haben die eine Situation, da will der Esau den Jakob töten und der muss fliehen und jetzt hat er Angst. Also die Folgen der Sünde bringen ihn dazu, dass er anfangen muss zu überlegen, wie komme ich da raus? Ich werde plötzlich verfolgt, ich habe Gegner, ich habe Feinde, ich habe Leute, die gegen mich sind. Wegen jeder Sünde kann das dazu kommen. Ja? Also auch wenn du was gestohlen hast und jemand erfährt das oder Ehebruch oder ähnliches, ja. Das kann zu schlimmsten Auseinandersetzungen führen bis hin zu Morddrohungen. Das ist auch heute noch aktuell. Hier in dieser Not, jetzt wendet sich Jakob Gott wieder richtig zu. Ganz tief. Und ich wünschte mir immer, dass nicht erst Sünde sein muss und die Folgen der Sünde, damit Menschen dann zu Gott schreien. Versteht ihr? Von Gott her wäre es viel schöner, wenn all die Menschen, denen es so gut geht, die einen richtig schönen Beruf haben, die viel Geld verdienen, die gesund sind, die erfolgreich sind, die, ja, die müssten doch vor lauter Dankbarkeit alle die Gemeinden einrennen. Du dürftest gar nicht mehr wissen, wie schnell du immer die Kirchen ausbauen musst und anbauen musst. Versteht ihr? Aber ist das die Realität? Wann denkt der Mensch oft um? Ich habe das erste Mal begriffen, wie wertvoll es ist, laufen zu können, als ich mit ganz starken Rückenproblemen im Bett gelegen habe und nicht mehr aufstehen konnte. Und Jakob hier in seiner Situation, er hat jetzt Angst. Und jetzt heißt es 1. Mose 32, und Jakob stand auf in der Nacht, er wusste, sein Bruder wird jetzt kommen und es wird eine Auseinandersetzung geben. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabok, also wo man durch den Fluss durchgehen kann, weil er flacher ist. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Er hat also seine Frauen und Kinder und seine Tiere vorgeschickt und hat immer Geschenke dem Esau entgegengebracht. Er wusste, der Esau kommt jetzt mit seinen Leuten und jetzt kann es sein, er wird getötet. Jakob aber selbst blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht überwinden konnte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte von Jakob. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, was hat er geantwortet? Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. In seiner riesigen Not, jetzt kommt der Esau und der Esau will ihm Böses antun. Da fängt er an zu schreien zu Gott und bleibt zurück und sucht den Herrn. Und was macht Gott? Er sendet einen Engel. Jetzt habe ich das angeschaut. Es gibt noch andere Männer Gottes, wo der Herr einen Engel gesandt hat. Da gab es zum Beispiel den Josua in Josua 5. Da kommt der Engel Gottes, bevor sie in Jericho den Kampf haben. Und Josua sieht den Engel und er geht auf den Engel zu und sagt: Wer bist du? Und der Engel sagt: Ich bin der Herr über die Heerscharen, über die Armee des Herrn. Und was macht Josua? Josua kniet sich hin. Das war bei der Armee so, ja. Er ordnet sich unter und sagt: Was soll geschehen? Also Gottes Wille soll geschehen, und verneigt sich und er sagt dann: Zieh die Schuhe aus, denn dieser Ort ist heilig. Und das macht er, ja, und empfängt die Befehle, und ihr wisst, Jericho wurde erobert. So war das bei Josua, ja. Josua hatte alles, der war im Herrn, der war verbunden mit Gott, der hat einfach den Befehl empfangen und hat sich gebeugt und war demütig. So war Josua. Dann gibt es eine andere Stelle, da ist wieder jemand, dem begegnen die Engel, Abraham. Da unten waren Sodom und Gomorra in Sünde, in öffentlicher Homosexualität und allen möglichen schlimmen Dingen, die zum Gericht Gottes geführt haben. Und oben war in seinem Gebiet Abraham. Und Gott sendet die Engel, um noch einmal festzustellen, das ist so eine Art und Weise, die gemacht wird. Es wird überprüft, wie es wirklich ist nochmal vor Ort. Wie ist die Situation? Und jetzt kommen die zu Abraham. Und Abraham ist gerade vor seinem Zelt und so halb am Dösen und guckt hoch. Und dann sind die drei Engel da. Was macht Abraham? Bleibt doch hier, liebe Männer. Geht nicht weiter. Ihr kriegt was Schönes zu essen und zu trinken. Beehrt mich, eurem Dasein, ja, dass ihr Gäste seid, eurer Gastfreundschaft. Und er ist mit ihnen zusammen und dann reden sie mit ihm und geht weg. So, jetzt haben wir den Josua, der geht nieder. Dann haben wir den Abraham, der lädt sie ganz freundlich ein. Jetzt haben wir den Jakob. Jakob sieht den Engel und er stürzt sich auf ihn. Ich lass dich nicht weg. Er wusste, das ist meine Hilfe. Wenn der wieder weggeht, ohne dass ich ihn Segen habe. Und ich kann mir vorstellen, der Engel, der hat mit allem gerechnet, aber nicht damit, weißt du so. Der macht so, da bist du tot. Ja, da musst du nur immer aufpassen, dass dem Jakob nichts passiert. Und der Jakob hat ihn einfach nicht gelassen. Und der Engel hatte doch den Auftrag, der soll ihm von Gott sagen: Ich nehme mal an hier, ja, er soll in Zukunft ganz anders leben und soll sich Gott unterordnen und Gott wird eben machen, dass der Esau ihm nichts antut. Mich erinnert das an meine Kinder, wo sie noch ganz klein waren. Dann hast du im Bett gelegen und Samstag früh, der Morgen, wo man ausschlafen kann, da ging die Schlafzimmertür auf und dann kamen drei so eine gehechtet, alle auf den Papa drauf. Mama dreht sich ganz gekonnt ganz zur Seite, ja, noch, oder geht ins Kinderzimmer, ja. Und ich habe dann drei solche und Stimmung, ja. So ging es dem Engel. Der hat ja keine Not, mit dem zu kämpfen, nur der durfte dem nichts tun. Und er war ein erwachsener Mann, richtig stark, der Jakob. Und er hat ihn einfach nicht gelassen. Der hat ihn immer wieder geschnappt, immer wieder hin. Er wollte erst die Zusage von Gott, dass er gesegnet ist. dass er beschützt wird und dass wieder alles gut ist zwischen ihm und Gott. Versteht ihr? Der hat gedacht, die Gelegenheit, die lasse ich mir nicht entgehen. Klasse. Und das hat Gott gefallen. Versteht ihr? Weil da hat sich wieder gezeigt, der wollte von ganzem Herzen mit Gott verbunden sein. Und das war dem egal. Der hat die ganze Nacht sich immer wieder an dem Engel festgemacht und gehalten und gekämpft. Ja, dann wurde es morgen. Und der Engel, der ihm nichts tun durfte, der ihm bloß eine Nachricht geben sollte und nun immer mit dem Jakob zu tun hatte, der musste jetzt nach Hause kommen, weil der musste ja seinen Befehl erfüllen, zu einer gewissen Zeit wieder zu Hause zu sein. Also, ja, jetzt bietet sich an, über Pünktlichkeit zu reden, aber ja, gut. Engel jedenfalls müssen pünktlich sein, ne? Engel müssen, ja, ich weiß. Wie soll ich jetzt über Pünktlichkeit, also gut. Der Engel musste, das war sein Befehl, der musste, wenn es hell wird, wieder oben sein und Bericht erstatten. Und der Jakob hat ihn einfach nicht gehen lassen. Der ist an dem dran geblieben und hat gesagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann hat er die Erlösung bekommen vom Himmel her, der Engel nehme ich mal an, oder hatte diesen Segen schon mit, wissen es nicht genau, und jetzt segnet er ihn. Und er bekommt diesen Segen und er bekommt einen neuen Namen, wie wir gehört haben. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Israel heißt Kämpfer für Gott oder auch Gott kämpft für ihn, in beide Richtungen. Ich habe mir das genau angeguckt. Die Gelehrten, die gehen von der Etymologie immer hin und her. Bedeutet es das? Und irgendwann habe ich begriffen, es bedeutet offenbar beides. Wenn er für Gott kämpft, kämpft Gott für ihn. Wenn Gott für ihn kämpft, kann auch er für Gott kämpfen. Jetzt war er zu einem Kämpfer für Gott geworden. Und damit er jetzt endlich nach Hause kann, was macht der Engel? Er macht mal so, bumm. Und dann hat er es an der Hüfte und von dem Tag an hat er dann mit der Hüfte gehinkt. Und da wurde er immer dran erinnert, wie sehr er Gott braucht. Weil in der Kraft und in der Stärke, wunderschön, wenn es jemand hat, aber ist uns nicht immer bewusst, wie sehr wir eigentlich Gott brauchen. Und dieser starke Mann, Jakob, war jetzt zu Israel geworden, der für Gott kämpft. Obwohl er jetzt körperlich schwächer war, konnte er jetzt mit einem neuen Herzen, in einem neuen Sinn kämpfen für den Herrn. Und nur als Abschluss, das erinnert uns auch an den Gebetskampf des Herrn Jesus Christus, der in Gethsemane für uns betet, zu Gott ruft und er streitet nicht mit einem Engel, sondern er wird von einem Engel gestärkt und der Tod kämpft mit ihm. Das ist also ein Kampf, den wir nie auskämpfen könnten mit dem Tod. In dem Sinne, da war ganz gewiss auch wirklich die Macht da, der Tod, zu kämpfen. Und er hat so gebetet von Herzen, dass seine Schweiß wie Blutstropfen wurden und hat auch nicht von Gott gelassen, bis er durchgedrungen war im Gebet für deine und meine Rettung. Jesus hätte lieber sein Leben dort verloren, als aufzuhören zu beten für uns. Und das ist das Vorbild für uns. Seid brennend im Geist, sagt die Bibel. Lasst uns wachen und beten und den Herrn suchen und ihn nicht loslassen, bis er sagt, ich segne dich. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Amen. Dann lasst uns aufstehen zum Gebet. Lieber Vater, wir beten dich an und wir geben dir von Herzen die Ehre. Und danke, dass der Herr Jesus sein Blut für uns vergossen hat und bezahlt hat mit seinem Blut, auch für jede Lüge, für jede Intrige, für alle Unaufrichtigkeiten, Herr. Danke, lieber Herr, dass du uns reinigst und umgestaltest und vergibst. Vergib uns alles, was in dieser Linie wie Jakob irgendwo falsch gewesen ist, Herr. Schenk uns einen neuen Geist, ein reines Herz, lieber Herr, ein neues, von Liebe gefülltes Herz und diese Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und diesen Mut und diese Liebe und Hingabe zum Gebet, lieber Herr. Wir preisen dich und wir beten dich an und wir geben dir die Ehre. Wir lassen dich nicht, du segnest uns denn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.